ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und spreche dieses Mal mit einer Frau, die uns in eine Welt mitnimmt, die vielleicht den meisten von euch verschlossen ist, in die Psychiatrie. Mein Gast ist heute Barbara Joost. Du bist leitende Oberärztin im Zentrum für seelische Gesundheit in Groß-Umstadt, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Deine Patientenkundschaft, nenne ich das jetzt mal, beginnen mit dem Alter von 18 Jahren. Also du bist nicht spezialisiert auf Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wir haben vorher abgesprochen, dass wir uns duzen. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn die Türen zugehen in der Psychiatrie, wenn du morgens deinen Dienst antrittst, welche Welt betrittst du dann?
Ich muss schon gleich vorne anfangen. Also die einzige Tür, die zugeht, ist tatsächlich die Schiebetür am Eingang. Der Rest der Türen in unserer Klinik ist offen. Mhm. Und ich betrete eine Welt in unserer Klinik, erstmal, die sich in einem schönen Gebäude befindet, weil Klinik erst 13 Jahre alt, alles sehr lichtdurchflutet, sehr hell, sehr modern. Und dann betrete ich eine Welt, die so bunt ist, wie Menschen bunt sind.
Also, und das magst du ja, das Kaleidoskop dessen, was Menschen so mit sich bringen. An Ängsten, ja, an Sorgen, an Herausforderungen, an Stimmungen.
An Lebensgeschichten, an Erfolgen, an gelachtem Leben, an gelebtem Leben, manchmal an erlittenem Leben, das ganze bunte Programm von Menschsein. Ja.
Da überschneidet sich ja einiges bei uns. Aber dein Blickwinkel auf die Menschen ist wie?
Mein Blickwinkel auf die Menschen ist erstmal neugierig. Mhm. Er ist anteilnehmend. Er ist menschlich und professionell.
Jetzt bringt man dazu bestimmt einen großen Rucksack von Empathie mit, an Ausdauerfähigkeit und auch an Neugier, so wie du ja gesagt hast. Sonst würde man diesen Beruf wahrscheinlich nicht machen, sondern eher einen Beruf ausüben ohne Kontakt mit Menschen. Und trotzdem würde man ja sagen, Menschen, die in dieser Ausnahmesituation sind und psychiatrische Hilfe brauchen, sind ja schon eine besondere Herausforderung. Haben sich diese Herausforderungen für dich im Laufe der Jahre geändert?
Nicht eigentlich auf Patientenseite, also was weiß ich, 1% aller Menschen weltweit hat eine Schizophrenie, da ist die Zahl gleich. Mhm. Oder die Suchterkrankten, die wir in der Klinik haben, oder manische oder depressive oder demente Patienten. Die Krankheitsbilder haben sich nicht geändert, mhm, aber spannenderweise verändert sich natürlich die Arbeit mit meinem Alter. Also als ich angefangen, mhm, habe, war ich Anfang 30. Das ist das Alter, wo viele Menschen das erste Mal psychisch krank werden.
Das Warum heißt, ist das eigentlich so? Pubertät ist durch, da sagt ja man ja auch, da verschiebt sich noch mal einiges.
Das weiß man gar nicht so, mhm, genau. Ne? Also zum Beispiel bei der Schizophrenie ist das erste Erkrankungsalter bei Männern Anfang 20, mhm, und bei Frauen eher Ende 20. Was bei Frauen für eine insgesamt oft bessere Prognose sorgt, weil mit, mhm, Ende 20 hat man meistens einen Beruf schon gelernt, ist vielleicht schon ins Familienleben gestartet, mit Anfang 20 noch nicht.
Stehst du da noch ganz, ja, unfertig?
Und also so vom Alter her bin ich jetzt natürlich damit auch eigentlich so im potenziellen Mutteralter bei vielen, mhm, Patientinnen und Patienten, das ändert. Witzigerweise hat sich zum Beispiel auch geändert, als ich so durch die Wechseljahre durchgegangen bin, dass ich auf einmal bei meinen Patientinnen gefragt habe, mit einer Depression oder mit einer Angststörung, sagen Sie mal, wie weit sind Sie eigentlich mit den Wechseljahren? Mhm. Weil ich an mir selber gemerkt habe, was das für einen enormen Einfluss auf die Psyche hat. Also das heißt, in dem, wie ich mich verändert habe in meinem Leben, auch Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, mhm, ja, also ich bin geschieden zum Beispiel. Mein Vater ist demenzkrank geworden. Das sind Lebenserfahrungen, die ich jetzt mitbringe in die Behandlung, die ich natürlich vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, noch nicht hatte.
Spannend, das heißt, du würdest Gespräche vielleicht heute mit den Schichten deiner Lebenserfahrung ganz anders führen, ja, als noch als jüngerer Mensch. Aber ich muss noch mal eben ganz kurz zurückkommen, weil du am Anfang gesagt hast, die einzige Tür, die sich hinter mir schließt, ist die Eingangstür. Dann,
die sich auch immer wieder öffnet, von, also es ist eine Schiebetür.
Also es ist eben keine Einbahnstraße als, nein, Patient. Ich gehe nicht nur rein und komme dann nicht mehr raus, nein, sondern ich kann jederzeit das Gebäude verlassen?
Ich kann mit Einschränkungen jederzeit das Gebäude verlassen. Es gibt natürlich gute Gründe, warum Menschen lieber nicht das Gebäude verlassen sollten. Mhm. Also wenn wir einen fortgeschrittenen demenzkranken Patienten haben, der zu uns gebracht worden ist, weil er sein Zuhause nicht mehr als Zuhause erkennt und dann im Nachthemd im Winter draußen rumläuft, weil sucht sein Zuhause, dann ist das auch besser, wenn er bei uns nicht die Klinik verlässt. Wir haben das in der Anfangszeit unserer Klinik, wie viele andere Kliniken auch, dadurch sichergestellt, dass wir die Stationstüren zugemacht haben. Irgendwann haben wir sie aufgemacht und besprechen mit den Patienten, dass sie nicht gehen sollten. Zum Beispiel, weil sie akut suizidal sind, weil sie richterlich untergebracht sind. Mhm. Und das klappt.
Weil sie vielleicht eine Gefahr für sich selbst oder eben für andere sind. Ja.
Und das klappt natürlich bei einem Demenzkranken, der das sofort wieder vergessen hat, am schlechtesten. Bei allen anderen klappt's.
Und psychische Erkrankungen, das halten wir auf jeden Fall mal fest im heutigen Talk, können jeden treffen. Und ein paar Vorstellungen über diese Welt einer psychiatrischen Klinik, in die tauchen wir jetzt ein. Du hast so viele Jahre Erfahrung und ich freue mich, dass du mein Gast bist im SR1 und HR3 Sonntagstalk. Seit 25 Jahren arbeitest du in der Psychiatrie und wenn du auf eine Party gehst und sagst, das ist dein Arbeitsplatz, wie sind die Reaktionen? Komm, hol sie raus, die ganzen Schubladen, die wir noch haben, über Zwangsjacken und vergitterte Fenster.
Genau, ja, also manchmal denke ich, dass, also ist es so der Blick, als wäre ich eine von der Krankenkasse bezahlte Domina, weil es diese Vorstellung gibt, dass wir quasi schon die Zwangsjacke im Anschlag stehen, wenn jemand in die Klinik reinkommt. Mhm. Das trauen sich die Menschen aber im privaten Kontakt nicht, mir zu sagen. Mhm. Was sie sagen, ist, oh Gott, was für ein schwerer Beruf, das könnte ich nicht. Mhm. Und wenn ich dann frage, was stellst du dir an meinem Beruf schwer vor, dann sagen die halt, naja, diese ganzen unheilbar Kranken, Aggression, Gefährlichkeit, das muss doch total traurig sein.
Mhm. Aber wieso, die werden ja nicht eingeliefert und bleiben dann ein Leben lang und gehen mit dir zusammen in Rente, sondern es gibt ja eine begrenzte Anzahl von Tagen und vielleicht auch einen Lichtstrahl am Horizont, wenn man die Klinik wieder verlässt,
klar,
oder?
Aber das ist ja eins der Vorurteile. Ja. Über psychiatrische Kliniken, dass man reinkommt und dann kommt man auch nie wieder raus. Durchschnittliche Behandlungszeit bei uns 3 Wochen. Mhm. Und diese 3 Wochen kommen zustande, manchmal wenige Stunden. Jemand kommt sturzbetrunken, hat Liebeskummer, hat in seine WhatsApp-Gruppe geteilt, ich bringe mich jetzt um. Der schläft seinen Rausch aus. Am nächsten Morgen sagt die Freundin, war doch nicht so schlimm. Und dann geht er nach wenigen Stunden nach Hause. Und andere, deren Leben relativ in Trümmern liegt aufgrund der Erkrankung, die vielleicht mit einer Schizophrenie sich zu Hause eingesperrt haben, aus Angst vor Strahlenbeobachtung, die nicht mehr arbeiten gegangen sind, Job verlieren, die Wohnung gekündigt kriegen, den Strom abgestellt, bis wir da unterstützt haben, dass nicht nur die psychotischen Symptome sich bessern, sondern die auch wieder eine Lebensrealität haben, in die sie zurückkehren. Da kann es mal ein paar Monate dauern, aber es hat noch keiner bei uns ein dauerhaftes Türschild bekommen und die Zusage, dass jetzt seine tägliche Zeitung bei uns zugestellt werden kann, weil er bei uns lebt.
Hat sich denn psychische Gesundheit, wenn du sagst, ja, Vorurteile halten sich wie, du bist die Domina da gleich mit der Zwangsjacke oder man, wenn man einmal reingeht, kommt man nicht mehr raus. Hat sich denn das Kaleidoskop an psychischen Krankheiten verändert? Sind die Zahlen der Erkrankungen nach oben geschossen?
Also wenn man so den Statistiken glaubt, werden psychische Erkrankungen heute deutlich häufiger diagnostiziert als noch vor 20 Jahren.
Mhm. Weil wir mehr wissen? Also weil wir offener drüber sprechen?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Effekte, die da zusammenkommen. Also ich glaube, dass natürlich für viele Betroffene immer noch psychische Erkrankungen Makel sind, weil es halt auch viele falsche Vorstellungen dazu gibt. Ne? Also man denkt, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin nicht stark genug. Also es ist ein Makel. Es ist ein Makel zu sagen, ich habe eine Depression, da hat man lieber einen Herzinfarkt, wobei das eine sich so gut behandeln lässt wie das andere. Dann sind sicherlich Krankheitsbilder, ich sag mal, dazugekommen. Die gab's gar nicht, als ich in die Schule gegangen bin. Da hatten wir Zappelfilippe in der Klasse, aber ich glaube gar nicht, dass ADHS schon in Anführungszeichen erfunden war. Was wir schon jetzt auch merken bei jungen Menschen, ist, dass so diese Offenheit zum Thema psychische Gesundheit und Krankheit manchmal eher übers Ziel hinausschießt und so 18-, 19-, 20-Jährige in die Klinik kommen und sagen, ich weiß schon, Dr. Google hat gesagt, ich habe ADHS, irgendwas aus dem Autismus-Spektrum, Depressionen habe ich auch und dann noch was mit Trauma. Mhm. Und die sind manchmal ganz, ganz entsetzt, wenn wir sagen, naja, wenn wir jetzt mal genau diagnostisch gucken, ist es nichts davon.
Dann steht eine Enttäuschung zwischen dir und dem Patienten. Das klingt ja fast so.
Manchmal ist das so, ja. Natürlich bedeutet manchmal die Diagnose einer psychischen Erkrankung auch erstmal eine Entlastung. Also wenn ich in der Schule bin und ich habe eine psychiatrische Diagnose und ich habe dann einen Ausgleich, einen Nachteilsausgleich zum Beispiel, das ist ja klar, das muss auch so sein, das soll auch so sein. Aber im Leben gibt's halt häufig auch keine Nachteilsausgleiche. Hm. Ja.
Was würdest du denn sagen, was ist denn eine psychiatrische Erkrankung?
Kann man jetzt von zwei Seiten betrachten. Man kann sagen, die Symptome psychischer Erkrankungen sind in der internationalen Klassifikation der Krankheiten festgelegt. Mhm. Und wir gucken, erfüllt jemand diese Kriterien oder nicht. Das ist aber für mich, also ich meine, ich muss im Krankenhaus Diagnosen vergeben, weil das die Basis ist auch für die Abrechnung mit den Krankenkassen. Da kann ich nicht sagen, jemand kommt mit Liebeskummer und die Entlassungsdiagnose ist Liebeskummer. Die gibt's nicht in der ICD-10.
Schade eigentlich.
Ja.
Ist halt eine schmerzhafte Erfahrung, aber keine...
Es ist eine Lebenserfahrung. Ja. Also es gibt einfach Lebenserfahrungen, die sind scheiße. Mhm. Und das heißt aber nicht, dass das
eine psychische Erkrankung ist.
Ja. Aber das führt schon so zu dem zweiten Punkt.
Grüße gehen raus an Ex-Freunde.
Das führt schon so zum zweiten Punkt. Natürlich ist für mich erstmal als Ärztin das Leiden das Zentrale. Wenn ich einen Menschen vor mir habe, der einfach nicht mehr weiter weiß, der in der vielleicht größten Krise seines bisherigen Lebens ist, dann ist mir das ja wurscht, ob der irgendwelche Kriterien für irgendwas erfüllt. Dann muss der erstmal Hilfe kriegen und Verständnis und sich bei uns auf- und angenommen fühlen.
Und wie das aussieht, dieses, ich nenne das jetzt mal medizinische Arme ausbreiten und umhüllt werden und dann hoffentlich auch anknüpfen können, in Kontakt kommen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. In der Freizeit strickt mein Gast leidenschaftlich gerne in jeder freien Minute und sagt, Stricken trägt entscheidend zu meiner eigenen psychischen Gesundheit bei. Repetitive Bewegung, rechte und linke Gehirnhälfte werden beschäftigt. Das macht aus psychiatrischer Sicht total Sinn. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht stricken. Ist das ein Problem, liebe Barbara?
Auf gar keinen Fall. Das ist ja auch also eine gut klingende Erklärung für halt einen Knall, den ich habe. Der eine Knall ist das mit dem Stricken. Der größere Knall, wenn man meinen Mann fragt, ist das Hobby Wolle kaufen. Aber Stricken ist tatsächlich, also ich komme oft abends aus der Klinik nach Hause und bin leer gesprochen und voll gehört.
Das ist deine Kraftquelle. Füllst du deinen Tank wieder auf.
Ja, da ist einfach Ruhe. Ne? Also dann muss ich nicht, dann spreche ich nicht. Also das können sich meine Kollegen wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ich dann zu Hause wirklich ganz ruhig in meiner Sofa-Ecke sitze, ein Hörbuch höre oder YouTube-Videos gucke oder Fernsehen gucke oder irgendwas streame und dabei einfach stricke und den Mund halte.
Du hast es schon gesagt, es gibt natürlich immer wieder Zahlen, aktuelle Zahlen zu Mental Health. Das RKI stellt die zur Verfügung aus dem Jahr 2023. Gibt es Zahlen, die sagen, psychische Gesundheit verschlechtert sich, depressive Symptome nehmen zu, wenn man das vergleicht mit Jahren davor, 4-5 Jahre davor. Depressive Symptome werden auffälliger, hätten sich verdoppelt. Ähnlich ist es auch bei den Angstsymptomen. All das ist ja etwas, was du in deiner stationären Behandlung jeden Tag dann eben auch siehst. Was kann dich denn noch verunsichern? Was kann dich denn noch irritieren, wo auch du denkst, das hatte ich so auch noch nicht?
Also was kein gutes Gefühl ist, wenn ich nicht genau weiß, was habe ich da eigentlich vor mir? Also gibt's vielleicht einen organischen Grund für das, was wir da sehen, was wir ausschließen müssen? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Hintergrund von was nicht verstanden. Ja, also wenn mir ein Patient sagt, ich habe keine Ahnung, warum es mir so schlecht geht, es ist nichts passiert. Und das ist ja ein Gefühl, was man nach so vielen Berufsjahren hat, zu sagen, ich habe da noch nicht alles gehört, ich habe noch nicht alles verstanden.
Und die Annäherung oder diese Spurensuche, auf die du dich begibst, wenn ich das mal so benennen darf, ist erstmal immer verbal oder guckst du auch auf irgendwas Äußerliches?
Also wir gucken natürlich...
Ob sich jemand ritzt oder, keine Ahnung, Haare ausreißt oder kratzt oder...
Klar, also wir gucken, jeder Patient, jede Patientin bei uns, die kommen, werden körperlich untersucht, nicht von mir, das machen die Assistenzärzte Assistenzärztinnen, Assistenzärzte auf den Stationen. Wir nehmen Laborwerte ab, wir gucken MRT-Bilder zum Beispiel vom Kopf zu machen, um was Organisches auszuschließen. Aber es gibt halt kein Röntgengerät für kaputte Seelen oder gebrochene Seelenbeine, wie ich es oft nenne. Und die Annäherung ist im Gespräch und natürlich aber auch im Gefühl. Also es gibt Menschen, deren Sprache ich gar nicht spreche. Und wir haben auch nicht immer sofort für jemanden einen Dolmetscher. Und dann sehe ich ja aber trotzdem, wie guckt dieser Mensch? Wie bewegt er sich? Wie reagiert er gestisch und mimisch, wenn ich mit Google Translator verzweifelt versuche, irgendwas zu erfragen oder zu sagen? Also Körpersprache, Mimik ist auch was ganz Wichtiges, wo wir ganz viele Informationen herkriegen.
Also es klingt wie so ein Puzzleteil, was du zusammensetzen musst.
Immer. Also ein Mensch ist ja nie nur eindimensional. Und mir sitzen ja immer ganz einmalige Menschen gegenüber. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Patienten aus dem asiatischen Kulturkreis, der wahrscheinlich eine Schizophrenie hat. Und das, was er beschreibt...
Was ist das, Schizophrenie?
Schizophrenie ist eine... Also viele kennen eher den Begriff Psychose. Das Denken und das Wahrnehmen verändert sich. Also schizophrene Patienten haben in der Regel das Gefühl, dass ihre Umwelt sich in einer feindlichen Art und Weise verändert hat, dass sie beobachtet werden, abgehört werden, bestrahlt werden. Es können akustische Halluzinationen, also Stimmen hören, dazukommen.
Und das ist ja für diese Person real. Wir
völlig
beide
real.
Würden das, die Stimmen aus der Steckdose oder dieses Surren oder die Beobachtungen aus dem Wasserhahn oder aus der Decke ja gar nicht merken.
Nein, wir würden es nicht merken, aber es ist nicht für die Patienten eingebildet, sondern man kann tatsächlich, wenn ich einen Patienten mit akustischen Halluzinationen in einen PET-Scan lege, dann sehe ich, dass das Gehirn hört, obwohl nirgendwo jemand spricht. Und dieser Patient aus dem asiatischen Kulturkreis zum Beispiel, der hat ganz bizarre optische Halluzinationen, die wir in Europa so eher nicht kennen als typisches Symptom für eine Schizophrenie. Und das ist dann zum Beispiel was, wo ich wirklich knobel. Ja?
Also, der, also was poppt bei dem auf?
Was ist da? Ja, ist das
so Manga-Figuren?
Also,
oder?
Nee, der sieht überall seine tote Familie zerfleddert liegen und sitzt wirklich mit einem im Raum und sagt, da auf der Liege liegt mein Vater und verblutet gerade. Und das ist was, was ich im europäischen Kulturkreis eher kenne bei Menschen, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben und dann so ein Wiedererleben, ne, auch unter Umständen ein szenisches und optisches Wiedererleben haben. Und er sagt aber, es gibt nichts Traumatisches. Und er sagt, ich verstehe mich gut mit meiner Familie. Und das ist was, wo das dann tatsächlich so ein bisschen Detektivarbeit ist.
Und das ist etwas, was dich dann nochmal anders anspornt oder
ja,
herausfordert?
Klar.
Oder dann willst du es auch wissen, ne?
Auf jeden Fall. Also da lachen auch bei mir in der Klinik immer alle, weil dann entwickle ich tatsächlich so ein detektivisches Gespür. Auch Menschen, die dann manchmal zu uns kommen ohne Ausweispapiere, die uns einen falschen Namen sagen. Also dann rauszufinden, wer ist das, wo kommt er her und warum hat er sich zu uns in eine südhessische Kleinstadt in die Psychiatrie verkrochen.
Da gibt's doch eine Geschichte dahinter. Ja, ganz genau. Also du bist hier ganz offiziell durch den Eingang gekommen. Wir haben jetzt nicht deine Personalien kontrolliert, aber ich gehe mal davon aus, dass das alles stimmt, was du mir erzählst. Gegen eine psychische Erkrankung sind wir doch alle nicht gefeit, oder?
Nein, kann jeder von uns kriegen.
Macht sie uns deshalb so viel Angst?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wobei ein Herzinfarkt kann auch jeder kriegen, der ein Herz in der Brust mit sich rumträgt. Die besondere Angst vor psychischen Erkrankungen ist tatsächlich, weil die meisten Menschen sagen würden, ich kenne keinen, der eine psychische Erkrankung hat. Wenn überhaupt, so in den letzten 20 Jahren, man kennt jemanden, der Depressionen hat. Aber viele psychische Erkrankungen sind ja verheimlichte Erkrankungen, Suchterkrankungen zum Beispiel.
Also das fällt auch unter psychische Erkrankungen.
Ja, klar.
Nenn das nochmal, weil wir haben die Schizophrenie genannt, von der du ja sagst, die auch häufig als Psychose bekannt ist. Das kann akustisch sein oder eben optisch, dass man etwas sieht, was wir beide jetzt nicht sehen oder hören würden. Die Depression, was gibt's noch?
Also ich gehe jetzt mal gerade so diese internationale Klassifikation der Krankheiten durch. Das erste Kapitel sind organische Erkrankungen. Das ist das häufigste, die Demenz. Niemand muss in die die Psychiatrie, weil er dement ist. Aber wenn man dann eine delirante Symptomatik kriegt, also dann unruhig, aggressiv wird, dann führt das häufig dazu, dass Patienten zu uns kommen, damit wir genau diese deliranten Symptome behandeln. Mhm. Dann gibt's die riesige Gruppe der Abhängigkeitserkrankten. Mhm. Bei uns in der Klinik zweithäufigste Behandlungsdiagnose, Alkoholabhängigkeit, Cannabisabhängigkeit, Benzodiazepinabhängigkeit, mhm. Drogenabhängigkeit. Dann die Gruppe der Psychosen. Die Depressionen haben wir schon genannt. Kehrseite der Depressionen, die Manien. Mhm. Also 1000 Ideen im Kopf, Antrieb ohne Ende, ich muss nicht mehr schlafen, gute Laune bis zum Anschlag und nach 2 Wochen ist man völlig entkräftet und pleite. Dann gibt's die Gruppe der Essstörungen. Wir haben eine große Gruppe von Menschen mit sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Ist nicht selten. Also das heißt es so, diese Menschen ein Denk- und Handlungs- und Fühlmuster haben, was relativ rigide ist und häufig zu Problemen führt. Am bekanntesten da sicherlich die Borderline-Störung meiner Lieblingspatientinnen und Patienten. Wir haben manchmal Patienten...
Meinst du das jetzt ernst
ja,
oder ironisch?
Ja, nee, nein. Total. Also ja. Mit denen arbeite
Warum sind das deine Lieblingspatienten, die Borderliner?
Weil bei denen immer was los ist, immer was passiert. Also ich habe so mit Depressionen habe ich meine Schwierigkeiten, mhm. weil ich eher ein ungeduldiger Mensch bin. Mhm. Und auch Depressionen gehen ja immer wieder vorbei, aber das dauert halt manchmal Wochen oder Monate. Und bei Patientinnen mit einer Borderline-Störung ist einfach immer was los. Das sind ja emotionale Achterbahnfahrer, die also den
manchmal aber auch kein Ticket gelöst haben. Ne?
Die ohne Ticket, ja, meistens fahren die in einer unfreiwilligen Achterbahn im Schleudergang. Mhm. Ja. Das heißt, man kann eigentlich, egal wo man ansetzt, ist es immer was zu tun. Mhm. Also Borderliner sind oft über die Diagnose fürchterlich unglücklich, weil sie dann auch denken, das heißt jetzt, ich kann an keinem normalen Leben mehr teilnehmen. Und das stimmt überhaupt nicht, weil Menschen mit einer Borderline-Störung meistens total emotional begeisterungsfähige, kreative, mhm. fantasievolle Menschen sind.
Aber das Spektrum der psychischen Erkrankung, ich weiß jetzt nicht, gehören suizidale Gedanken auch dazu?
Ja, also die können ja bei allen möglichen Erkrankungen vorkommen. Ne? Also bei einer Borderline-Störung ist es eins der diagnostischen Kriterien wiederkehrende Suizidgedanken und Suizidversuche. Aber Suizidalität kann es natürlich auch bei Psychosen geben, wenn jemand davon überzeugt ist, jetzt sind alle Geheimdienste hinter ihm her, mhm. dann springen die halt auch mal vor Entsetzen und vor Angst vom Balkon oder Stimmen im Kopf sagen, du kannst fliegen und sie probieren es aus.
Und dann ist es doch eigentlich recht unwahrscheinlich, wenn du so ein breites Feld gerade nennst, dass wir sagen, wir kennen alle gar keinen
ja,
mit einer psychischen Erkrankung. Das erscheint mir jetzt wiederum sehr unwahrscheinlich.
Das ist extrem unwahrscheinlich.
Aber also bei Diabetiker halt und Herzinfarkt schreiben wir alle, ja, kenne ich einen. Aber da ist es selbst im bekannten Familienkreis hält die Mauer des Schweigens?
Meistens ja. Also wir fragen ja Patientinnen und Patienten auch, gibt es in ihrer Familie, weil es ein genetisch mitgebracht mhm. erhöhtes Risiko geben kann für manche psychischen Erkrankungen. Und entweder wird gar nicht drüber gesprochen. Und als ich angefangen habe in der Psychiatrie, gab es da auch noch für mich einen guten Grund für. Also ich meine, die Psychiatrie hat in Deutschland eine fürchterliche Geschichte.
Mhm. Wir denken an die NS-Zeit.
Ganz mhm. genau. Vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, da lebten halt noch Menschen, die den Nationalsozialismus erlebt haben.
Mhm. Es gibt an einigen Orten, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, diese Denkmäler mit den grauen Bussen. Ne?
Ja.
Mit denen wurden ja psychische Erkrankte abgeholt, dann gefoltert, vergast. Getötet.
Genau. Und damals hieß halt, also heute gibt es ja auch den Spruch, wenn du so weitermachst, kommst du in die Klapse. Mhm. Und für alle ist klar, das ist wahrscheinlich kein schöner Ort, sonst würde man nicht damit drohen. Aber für Menschen, die Zeit des Nationalsozialismus erlebt haben, die konnten sich damals noch daran erinnern, dass ab in die Klapse heißen konnte, ab ins Gas.
Mhm. Ist es denn, das müssen wir vielleicht gleich mal klären, liebe Barbara Jus, ist das eine familiäre, auch eine genetische Veranlagung. Was kann der Auslöser sein für eine psychische Erkrankung? Du hast ja gerade schon gesagt, man legt jemanden vielleicht unter das MRT. Man kann sehen, dass dort im Gehirn etwas arbeitet, obwohl das nicht real ist. Darüber würde ich gleich ganz gerne mit dir reden, wenn du da mitgehst.
Klar.
Wann ist der Moment gekommen, an dem ich merke, ich brauche Hilfe? Dann gibt es vielleicht Stellen, an die ich mich wenden kann. Im besten Falle vielleicht sogar das Zentrum für seelische Gesundheit. Und dann trifft man auf meinen heutigen Gast, auf Barbara Jus. Du bist begleitet worden von einem Kamerateam des Hessischen Rundfunks und daraus sind wie viele Folgen geworden?
Bis jetzt fünf Folgen à 30 Minuten. Mhm. Begleitet hat uns eine, wie ich finde, geniale Filmemacherin, die Katrin Wegner, mit einer ganz kleinen Kamera. Ansonsten wären die Aufnahmen, die sie gemacht hat, auch nicht möglich gewesen. Also sie hat wirklich unter den Tischen bei uns gesessen und gefilmt.
Wenn wir,
ja, also natürlich im Einverständnis mit den Patientinnen und Patienten. Wobei,
aber sie war ganz nah dran.
Sie war extrem nah dran. Ich habe ihr, bevor sie angefangen hat mit den Dreharbeiten, gesagt, du kannst überall mich hin begleiten, außer auf die Toilette. Mhm. Und das hat sie gemacht.
Und eben im Einverständnis mit den Patienten. Ja. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, keiner von uns ist vor einer psychiatrischen Erkrankung gefeit. Es kann jeden treffen. Welche Rolle spielt Genetik, familiäre Herkunft für solche Erkrankungen?
Also man weiß, dass es wie bei anderen Erkrankungen auch, also es gibt ja Familien, da hat jeder Asthma. Oder es gibt viele Frauen in einer Familie, die Brustkrebs haben. Das weiß man aus Zwillingsstudien und aus großen Untersuchungen, dass das Risiko zum Beispiel für eine Schizophrenie steigt, wenn ein Elternteil oder beide Elternteile die gleiche Erkrankung haben. Aber hat mich gerade gestern ein Patient gefragt, der hat gesagt, wenn ich jetzt eine Schizophrenie habe, der ist Anfang 20, erst erkrankt, dann heißt das ja, dass ich nie Kinder kriegen darf, weil die werden ja dann krank. Und dem konnte ich dann sagen, dass 1% aller Menschen weltweit haben eine Schizophrenie. Ob jetzt Inuit oder Aborigines oder jemand, der in Manhattan wohnt, 1%. Damit ist das so häufig wie ein Typ-1-Diabetes. Und wenn ein Elternteil diese Erkrankung hat, dann steigt das Risiko um 50%. Klingt jetzt wahnsinnig viel. Aber wenn ich mir vorstelle, von 100 Menschen hat einer eine Schizophrenie, dann steigt das Risiko, dass mein Kind quasi 1,5. Ja, also das heißt überhaupt nicht, dass ich mit einer psychischen Erkrankung, wenn ich verantwortungsbewusst bin, keine Kinder kriegen sollte. Eine Patientin von mir, die hat jetzt gerade zum Beispiel mit einer Schizophrenie ihr zweites Kind bekommen. Wir haben die Schwangerschaft gut gemonitort. Die hat sich bei Embryotox in Berlin beraten lassen. Die haben eine gute Datenbank, welches Risiko gibt's bei der Einnahme von welchem Psychopharmakon in der Schwangerschaft. Und hat einen zauberhaften Sohn geboren mit der Diagnose Schizophrenie mit neuroleptischer Medikation.
Das heißt, es war aber eben eine begleitete Schwangerschaft. Ja. Zum Glück hatte sie die Möglichkeit. Und trotzdem kann es ja auch sein, wie du sagst, es kann eine genetische Veranlagung sein. Das sollte aber nicht einschränken, um zum Beispiel selbst eine Familie zu begründen. Was sind noch Ursachen? Ist das eine Belastung? Ist das eine traumatische Situation? Ist das Überforderung? Das hört man jetzt immer wieder, weil gerade Depression, eines der psychiatrischen Erkrankungen, die du genannt hast, ja so häufig auftaucht.
Also das würde ich ehrlich sagen, weiß man nicht. Wir Psychiater retten uns, wenn man es nicht weiß, mit multifaktorielle Genese. Klingt toll, heißt aber auch, keiner weiß es. Also es gibt natürlich Sachen, von denen man weiß aus großen Studien, dass die eher günstig sind oder eher ungünstig. Armut ist ein ganz wichtiger Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Flucht, Migration, Vertreibung, traumatische Erfahrungen, eine beschissene Kindheit. All das ist quasi ein Ballast, den ich mit mir rumtrage, der es wahrscheinlicher macht, psychisch krank zu werden.
Und irgendwann kann man diesen Rucksack nicht mehr tragen. Ist das dann wie so ein Hilfeschrei? Naja, muss man sich das vorstellen, wie so eine Antenne, so, die rauskommt und sagt, ich kann einfach nicht mehr?
Es ist ja gar nicht so ein bewusster Hilfeschrei, sondern es ist einfach, bei Depressionen zum Beispiel, ist dann von einem Tag auf den anderen das Licht aus in der Seele. Da kommt man gar nicht mehr zum Hilfeschreien, weil man eigentlich im Bett liegt, sich die Decke über den Kopf zieht und sich vor der Welt versteckt. Wir erklären das unseren Patienten mit so einem Drei-Fässer-Modell. Wenn man sich vorstellt, man hat drei Fässer nebeneinander stehen und in alle Fässer läuft die gleiche Menge Flüssigkeit rein. Dann läuft Fass 1 vielleicht ganz schnell über, Fass 2 zu einer Zeit, wo man es erwartet, und Fass 3 läuft nie über. Und wenn man sich dann die Fässer anguckt, dann sieht man, dass zum Beispiel Fass 3 ganz kleine Wasserhähne an der Seite hat. Das heißt, dass jemand Belastungen abfiltern kann, dass der protektive Faktoren hat, die ihn davor schützen, dass das Fass überläuft und er Symptome einer psychischen Erkrankung zeigt. Und das Fass, was ganz schnell überläuft, wenn man da reinguckt, dann liegen da dicke Wackersteine drin. Und die kann man natürlich nicht immer rausholen. Also ich kann, wenn jemand eine schlimme traumatische Erfahrung gemacht hat, kann ich ja das Trauma nicht wegmachen. Der wird immer anders sein Leben empfinden, besonders in bestimmten trauma-assoziierten Situationen, als jemand anders. Aber man kann natürlich schon versuchen, an einem Fass mit vielen Wackersteinen Wasserhähne anzubringen. Also das heißt, zu gucken, wo kann es Entlastung geben? Welche Möglichkeiten von Kontakt gibt es? Welche Möglichkeiten von sinnstiftender Beschäftigung gibt es? Gibt es was, wo wir unterstützen können, dass jemand aus Armut rauskommt, aus prekären Lebensverhältnissen rauskommt? Also es gibt einmal Faktoren, die sicherlich dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen zumindest manche häufiger werden. Mhm. Und ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, weil protektive Faktoren wegfallen. Ja, früher hat man gesagt,
und das ist ja auch eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Also wenn wir gerade auf das Thema Armut schauen, Armut, die dann auch weitergegeben wird in die nächste Generation. Ja. Also das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ihr habt ja die Symptome oder Menschen mit Symptomen dann eben zum Beispiel in der Klinik.
Ja, natürlich.
Da müssen wir vielleicht gleich nochmal an den Punkt ansetzen, wie kommen denn eigentlich Menschen zu euch? Wie finden Menschen, die mit psychischen Erkrankungen belastet sind, Hilfe?
Also wenn es um unsere Klinik geht, werden die meistens geschickt, vom Hausarzt zum Beispiel, gebracht von Freundinnen oder Freunden. Wir haben ja auch eine Ambulanz zum Beispiel. Da kommen Menschen und sagen, ich bin nicht arbeitsfähig, ich würde am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Aber nicht jeder, der zu uns kommt, muss natürlich auch gleich stationär aufgenommen werden. Mhm. Wenn wir eine Indikation für eine stationäre Aufnahme sehen, gibt es die entweder notfallmäßig sofort oder wir führen eine Anmeldungswarteliste und dann bestelle ich die Patienten innerhalb von ein paar Tagen oder zwei Wochen ein. Also die meisten Menschen, weit über 90%, kommen aus eigenem Antrieb zu uns, weil sie merken, es geht so nicht mehr weiter. Und der deutlich kleinere Anteil wird gebracht. Das sind aber diejenigen, die das Klischee von Psychiatrie ausmachen. Ne? Also die Kollegen aus dem, wir sind ja Abteilung eines größeren Krankenhauses, beim Mittagessen fragen uns die Kollegen aus der Inneren und aus der Chirurgie, was hat denn heute schon wieder die Polizei bei euch gemacht? Weil manche Patienten im Rettungswagen in Polizeibegleitung kommen. Und das
sind
ist
das
ja,
dann die, die schreiend durch die Fußgängerzone laufen und vielleicht jemandem Angst machen?
Zum Beispiel. Mhm. Oder das sind diejenigen, die halt in ihrer WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, ich bringe mich um, dann zu Hause nicht angetroffen werden, dann findet ja tatsächlich eine polizeiliche Suche statt und die kommen dann zu uns. Das ist wie gesagt nur ein ganz kleiner Teil vom Patienten, die dann ihre Behandlung bei uns manchmal auch nicht freiwillig beginnen, aber in der Regel freiwillig abschließen. Weil das Charakteristikum von psychischen Erkrankungen ist ja, das Organ, mit dem ich erkennen kann, dass ich krank bin, ist krank. Also das heißt, ein verrücktes Gehirn kann schlecht merken, dass es verrückt ist. Genauso wie ein betrunkener Kopf oftmals nicht mehr realistisch einschätzen kann, wie betrunken er ist. Und deswegen
obwohl du
noch ins Auto steigt.
Jeder hat auch das Recht, verrückt zu sein.
Auf jeden Fall. Auch das ist ja ein Vorurteil über Psychiatrie, dass wir die Menschen irgendwie alle zu langweiligen Normalos machen wollten. Also es darf sich jeder betrinken, wie er will, bekiffen mit Wasser will. Man darf depressiv, manisch und völlig verrückt sein. Wir kommen erst dann ins Spiel, entweder wenn jemand sagt, ich leide so drunter, dass ich Hilfe will, oder wenn jemand sagt, ich habe Angst, der ist gefährlich, oder wenn jemand sagt, ich habe Angst um ihn. Ich glaube, er bringt sich um.
Also das wären so die drei Säulen. Und trotzdem nennt ihr euch ja Zentrum für seelische Gesundheit. Also habt ihr schon das Ziel im Titel mit formuliert?
Ganz genau. Also ich werde ja häufig auch gefragt, wie schaffst du das? Also die ganzen schweren Geschichten, die du dir so anhören musst. Und ich kann das gar nicht verstehen, weil ich denke ja nicht die Geschichte vom Anfang, sondern ich sehe ja jemanden vor mir, von dem ich sage, ja, dem können wir helfen. Also was ich mitnehme, sind ja Geschichten von Heilung. Von besser werden, von neuen Wegen, die beschritten werden. Also es gibt ja viele Patienten, die zwar zu uns kommen und Hilfe wollen, aber auf der Beliebtheitsliste der Hilfsmittel sind Psychopharmaka ja extrem weit hinten. Also alle wollen Gespräche und Massagen wollen sie auch immer gerne, aber das, also die Massage, die gegen eine Psychose hilft, gibt's halt noch nicht. Und wenn ich eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Minuten habe, ist auch Psychotherapie illusorisch, also weil ich dann nach 2 Minuten den Stimmen in meinem Kopf zuhöre, da geht's ohne Psychopharmaka nicht. Mhm. Und Menschen sagen oft, sie haben Angst vor Psychopharmaka, weil das aus ihnen einen anderen Menschen macht.
Und also das heißt, der Betroffene, bleiben wir bei dem Beispiel mit den vielen Stimmen, würde dann die Stimmen tatsächlich vermissen?
Ja, bei manchen ist das so. Aber was ich halt immer sagen kann, ist, die Erkrankung verändert das Wesen eines Menschen. Hm. Und ein Psychopharmakon stellt den biochemischen Normalzustand in meinem Hirn wieder her und ich kann wieder die sein, die ich eigentlich bin.
Und dieser Normalzustand ist dem Betroffenen aber sicherlich auf dem Weg der Gesundung bis zur seelischen Gesundheit dann sicherlich erstmal fremd. Dass man sich fast das alte Leiden dann zurückwünscht auf dem Weg der Gesundung.
Also bei Depressiven ist das nicht so. Mhm. Ja, also Depressive merken sehr deutlich, was ihnen fehlt,
genommen wird.
Was ihnen genommen worden ist. Ein manischer Patient hat zum Beispiel überhaupt keine Krankheitseinsicht. Der hat auch kein Krankheitsgefühl. Mhm. Also der läuft durch die Welt und hat die Time of his life. Und irgendjemand sagt, du hast jetzt gerade unser Haus verschenkt.
Das ist jetzt doch ein bisschen viel, Schatz.
Ist ein bisschen viel. Also ich hatte mal einen Lehrer, der in seiner ehemaligen Stadt, wo seine Schule lag, dann in der Manie beschlossen hat, nackt mit dem Bus zu fahren. Mhm. Aber du hast ja gefragt, ob Menschen vielleicht manchmal auch die Erkrankung vermissen. Das ist schon bei Patienten, die längere Zeit psychotisch gewesen sind, häufiger so. Also so schlimm eine Psychose ist, wenn man sich im Zentrum der Aufmerksamkeit der ganzen Welt fühlt, man ist halt auch was Besonderes. Mhm. Und wenn dieses Gefühl weggeht im Rahmen der Behandlung und man ist einfach derjenige, der man dann ist, und das ist, wenn man nicht früh und nicht konsequent genug sich in Behandlung begeben hat, dann ist das Leben, was nach 30 Jahren Schizophrenie, die unbehandelt ist, übrig bleibt, nicht mehr schön. Das ist häufig Obdachlosigkeit und das ist ja ein fehlender Platz in der Welt. Und wenn ich mich in der Psychose wichtig fühle, weil ich denke, ich habe einen göttlichen Auftrag,
dann bist du dessen beraubt.
Dann werde ich dessen beraubt durch die Psychiatrie.
Und wenn ihr uns jetzt zuhört und sagt, da will ich aber mehr drüber wissen, dann kann ich euch nur sagen, ein Kamerateam des Hessischen Rundfunks durfte mehrere Monate zu Gast sein in deiner Einrichtung. Die hat dich, dein Team und einige Patienten begleiten dürfen. Und daraus ist eine sehr berührende, würde ich auch sagen, und sehr spannende Reportage für über mehrere Teile entstanden. Die ist seit dem 7. August in der ARD-Mediathek. Schaut sie euch doch bitte an. Akutstation Psychiatrie heißt sie. Als leitende Oberärztin am Zentrum für seelische Gesundheit im südhessischen Großumstadt schadet es nicht, wenn man Menschen mag, für diesen Beruf. Und trotzdem kommt es eben vor, dass die Polizei bei euch vorfällt, einen Menschen abliefert und dann steht er da im Raum.
Ja, also dann nehmen wir ihn erstmal auf. Das kommt dann drauf an, also bei manchen Patienten ist schon gut, also das ist immer ganz frustrierend für die Polizei, die dann manchmal wirklich mit 6 Leuten kommen, weil jemand sich massiv gewehrt hat. Mhm. Und der kommt in Handschellen und sieht dann durch die Polizei, die um ihn rum ist, einen von uns, kennt uns, sagt, oh, endlich, super, ich bin bei euch und alles ist prima. Mhm. Manchmal ist das natürlich aber überhaupt nicht so, dann kommen aufgrund ihrer Erkrankung sehr aggressive Menschen zu uns. Mhm. Und wir müssen natürlich für Sicherheit sorgen. Also wir haben
für
ja
das Personal, für dein Team.
Für die Mitpatienten auch und für den Patienten, klar. Mhm. Und das ist dann halt die Seite, wo das gängigste Vorurteil, wo dieses Domina-Ding, ne, also wie ich stehe quasi schon hinter der Tür und warte mit Fixierungsgurten, zum Tragen kommt. Wir müssen für Sicherheit sorgen, wenn eine psychische Erkrankung für Unsicherheit sorgt. Dann und nur dann. Also unter 1% aller Menschen, die bei uns behandelt werden, haben überhaupt jemals was mit dem Thema Zwangsmaßnahmen, Fixierungen zu tun. Also es ist ganz, ganz, ganz wenig.
Und hinter der Aggression muss ja irgendwann das Fenster geöffnet werden, damit du in Kontakt kommst.
Ja.
Die Aggression ist ja oft wie so eine Wand erstmal oder eine Mauer.
Ja, wobei, das muss ja nicht immer ich sein. Mhm. Irgendjemand aus dem Team muss hinter die Wand kommen. Und Großumstadt zum Beispiel hat eine große portugiesische Community. Und manchmal sind es die portugiesischen Reinigungskräfte, die den Patienten...
Die Fado-Gesänge auf der Playlist haben.
Zum Beispiel, aber wo die sich auch einfach kennen aus der Community. Mhm. Ne? Oder die dann auch mal in einem strengen Ton sagen, jetzt benimm dich mal, das würde deine Mutter nicht wollen, dass du mit der Frau Doktor so sprichst. Auch das kann hilfreich sein. Ich glaube, außer Neugier und allem, was ich schon gesagt habe, hilft auch, ich bin relativ angstfrei, was Menschen angeht. Also ich glaube einfach, dass Angst ein ganz schlechter Ratgeber ist. Und ich habe ein Grundvertrauen in Menschen. Und das heißt, glaube ich, nicht, dass ich mit völliger Naivität durch die Welt laufe, aber ich denke erstmal, es gibt keinen Grund, was anderes von Menschen anzunehmen. Und ich glaube, dass das, also man strahlt ja Angst aus, sagt man ja, ein Hund kann riechen, wenn ich Angst habe. Mhm. Ich glaube auch, dass ein menschliches Gegenüber merkt, will ich mich jetzt wirklich mit ihm beschäftigen? Bin ich wirklich ganz in dem Kontakt drin oder wäre ich lieber ganz woanders, weil riecht nicht gut, klingt scheiße, macht mir Angst. Ich glaube, dass das dass Menschen das sofort merken.
Und hast du trotzdem Selbstverteidigungskurs gemacht oder kennst du Handgriffe, mit denen du jemanden auch so packen kannst, dass du dich schützt?
Ja, also dass ich jetzt alleine schaffe, die lernen wir zwar auch, aber da würde ich mir jetzt nicht so vertrauen. Also wir werden tatsächlich in Deeskalationstechniken geschult. Also das heißt, wir lernen, wenn ich mit einem angespannten Patienten bin in einem Raum, dann sollte ich mich zum Beispiel nicht zwischen dem Patienten und der Tür aufhalten. Ne? Also die Tür sollte offen sein. Das heißt, dass der Patient immer die Möglichkeit hat, erstmal abzuhauen und mich nicht dafür aus dem Weg schubsen muss. Mhm. Aber wir lernen natürlich auch, das lernt jeder neue Mitarbeiter bei uns, 5-tägiger Basiskurs, danach regelmäßige Auffrischung, wie wir im Notfall die Kontrolle übernehmen. Und Psychiatrie ist ein Teamarbeitsgeschäft, da arbeitet keiner für sich alleine. Das heißt auch, Sicherheit herstellen, manchmal die Kontrolle übernehmen. Bei Menschen, die Kontrolle verlieren, machen wir gemeinsam.
Bleibt denn dein Team lange oder ist es wie das, wie man es von den Notfallärzten, Notfallsanitätern dann doch hört, dass eine große Erschöpfung da ist und dass Menschen auch nach einigen Jahren sagen, das schaffe ich nicht mehr?
Das ist eher die Ausnahme bei uns. Ja, aber es ist ein gutes Stichwort. Also Psychiatrie kann nur dann gut sein, wenn wir viele sind. Ja, also das ist, wir sind ja viel mehr pro Patient, sage ich mal, Mitarbeitende als in der Somatik, als in der Inneren oder als in der Chirurgie.
Ist ein anderer Schlüssel dann.
Ist ein ganz anderer Schlüssel. Ist auch verpflichtend, dass wir einen Schlüssel erfüllen müssen tatsächlich. Also es ist eine Vorgabe, wie viel Ergotherapeutin, wie viele Psychologin, wie viele Ärztinnen
brauchen wir. Wie viele in der Holzwerkstatt sind,
ja,
im Malkurs.
Ja, ganz genau.
Ist nämlich auch Teil der,
ja,
das der Serie.
Ja, das stimmt. Wir haben einen Schreinermeister, der eine Holzwerkstatt bei uns
ganz
betreibt.
Ganz genau. Aber das heißt, es gibt keinen akuten, viele Branchen klagen ja, ich brauche Nachwuchs. Es gibt keinen Bedarf.
Es gibt auf jeden Fall Bedarf. Und also wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, von den umliegenden psychiatrischen Kliniken noch immer die meisten Stellen besetzt haben. Aber das ist ein, finde ich, ganz wichtiges Thema, wenn man mal so überlegt, wie wird deutsches Gesundheitswesen dargestellt medial und wie werden Psychiatrien medial dargestellt, dann hat doch kein gesunder Mensch das Gefühl, jo, da muss ich arbeiten.
Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, es kann auch schambesetzt sein für Angestellte zu sagen, man arbeitet in der Psychiatrie, genauso wie für Angehörige und die Patienten und Patientinnen selbst.
Ja.
Warum spielt Scham so eine große Rolle? Noch immer. Ich meine, so viele Prominente reden doch über mentale Gesundheit. Viele öffnen sich.
Also über Depressionen wird heute gesprochen, über Angsterkrankungen auch. Über Suchterkrankungen schon weniger und Schizophrenien schon gar nicht. Die meisten haben dann zum Beispiel Angst, wenn ich am Arbeitsplatz sage, ich hatte eine psychische Erkrankung, dann verliere ich meinen Job. Das Gegenteil ist meistens der Fall.
Verändert sich der Blick auf den oder auf diejenige? Ja. Ist das auch eine Sorge?
Das ist eine große Sorge. Aber ich glaube, dass das wirklich was mit Nichtwissen zu tun hat. Ja? Also ich schluck zum Beispiel jeden Tag 5 Tabletten. Könnte man ja jetzt sagen, die muss aber krank sein. Ich bin aber, würde ich mal sagen, relativ symptomfrei. Ich muss halt was für die Schilddrüse nehmen, weil die rausoperiert ist. Ich muss was gegen meinen hohen Blutdruck nehmen. Und wenn ich aber in Behandlung bin, also wenn ich meine 5 Tabletten jeden Tag nehme, dann bin ich symptomfrei. Und diese Idee, dass man eine psychische Erkrankung behandeln kann, psychotherapeutisch, medikamentös, manchmal aus einer Kombi von beiden, und ich bin symptomfrei über 98% meiner Lebenszeit. Das ist nicht drin, sondern alle denken, ja, einmal krank, immer krank.
Es kommt und bleibt dann.
Ja, es kommt und bleibt. Und das ist die absolute Ausnahme, dass es kommt und bleibt.
Aber das hieße doch, dass Patienten, die im Zentrum für seelische Gesundheit waren, letztendlich alle kleine Botschafter sind, die ausfliegen und auch anders berichten können.
Also die größten Botschafter sind natürlich die Patientinnen und Patienten, die bei der Serie Akutstation Psychiatrie mitgemacht haben. Es gab in der Klinik viel mehr Patientinnen und Patienten, die gefilmt werden wollten. Und wir mussten natürlich prüfen, überschauen die Konsequenzen, dass das nicht was ist, was sich Oma und Opa auf der Videokassette angucken, sondern dass das ein Millionenpublikum sieht. Das heißt, wir mussten auch Patientinnen und Patienten sagen, ihr werdet nicht gesendet, aber diejenigen, die mitgemacht haben und die zu sehen sind in der Serie, die zeigen ihr Gesicht, Es hätte ja die Möglichkeit gegeben, mitzumachen bei der Serie und dann zu sagen, ich lasse mein Gesicht blurren und meine Stimme verzerren. Mhm. Und die haben gesagt, nein, ich darf erkennbar sein. Und wer die Serie sieht, sieht Menschen in einem Zustand größter Verletzlichkeit. Mhm. Eine Patientin mit einer Anorexie, die wir zwangsernährt haben. Einen Patienten mit einer Depression, der mir in unserem ersten Gespräch gesagt hat, ich wünschte, ich könnte weinen. Und der im dritten Teil hemmungslos weint. Mhm. Ein Manager, der gesagt hat, ich berichte über meine Alkoholabhängigkeit. Mhm. Das sind die größten Botschafter.
Also auf der einen Seite Privatsphäre schützen, auf der anderen Seite aber eben auch offen sein. Dann haben wir diese Vorurteile dann eben doch immer noch. Jemand hat eine Schraube locker, nicht alle Tassen im Schrank. Das wird ja auch im alltäglichen Sprachgebrauch permanent genutzt.
Ja, und es wird halt auch, also psychische Erkrankungen, wenn sie nicht im Film oder im Tatort vorkommen, spielen natürlich auch immer wieder eine Rolle, wenn es um Gewalttaten geht. Ne? Also wenn man dann hört, hat ein Tötungsdelikt gegeben und der Beschuldigte ist nicht schuldfähig aufgrund einer psychischen Erkrankung und kommt in eine Psychiatrie. Mhm. Dann denken ja auch viele Menschen, wenn ich jetzt nach Großumstadt in die Klinik gehe, dann bin ich da mit lauter Mördern und Kinderschändern zusammen, weil die nicht klar haben, dass es für psychisch kranke Straftäter,
das wären dann nochmal die forensische
Psychiatrien Klinik. Gibt. Genau. Also auch psychiatrische Krankenhäuser, ja, auch da findet eine gute psychiatrische Behandlung statt, nur mit einem anderen Sicherungskonzept als bei uns. Die haben halt nicht so wie wir die Türen offen.
Ganz genau. Und trotzdem habt ihr eben auch Fixierbänder, sozusagen, wenn jemand
isoliert. Also wir haben Zimmer, wo man auch, wo wir Patienten isolieren können. Ne? Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass bei uns die Tür offen ist und wir dann dort zu den Patienten sagen, und Sie gehen bitte nicht durch diese offene Tür, weil sie sind richterlich untergebracht. Und bei denen, wo das nicht klappt, haben wir auf jeder unserer drei Stationen zwei sogenannte Überwachungszimmer. Die können wir mit Kameras überwachen. Wir gehen dann zusätzlich natürlich trotzdem alle Viertelstunde rein, aber da können wir auch Patienten einschließen in diesen Zimmern, wenn es Gefährdungsaspekte gibt, wenn der uns sagt, das nächste, was ich mache, ist, ich bringe meine Mutter um im Rahmen einer psychischen Erkrankung, weil man die zum Beispiel für die Ausgeburt des Teufels hält, dann müssen wir ja die Mutter schützen und auch den Patienten davor schützen, zum Straftäter zu werden.
Jetzt haben wir unser Gespräch ja damit begonnen, dass wie du deinen Arbeitstag beginnst, durch welche Türen du gehst und die Patienten und Patientinnen. Wie ist denn der Moment der Verabschiedung? Du sagst, ungefähr bleiben sie 3 Wochen und jetzt wartet das Leben wieder, ja? Mit welchem Gefühl sagst du Tschüss?
Also manchmal denke ich, es wäre besser, du wärst noch geblieben. Manchmal denke ich, ich hoffe, das geht gut, aber ich glaube es nicht so richtig. Manchmal.
Dann kannst du ja auch nicht auf Wiedersehen sagen.
Doch. Ja. Also das sagen wir grundsätzlich. Wir machen mit allen Patientinnen und Patienten einen Krisenplan, wo wir festhalten, woran kannst du merken, dass es wieder losgeht und was machst du? Alle kriegen die Visitenkarten unserer Stationen mit und wir sagen, komm wieder. Komm bei uns vorbei, trink einen Kaffee. Also das ist für uns fast das Wichtigste, dass wir für Menschen ein guter Ort sein wollen, an dem man zurückkommt, wenn man uns nochmal braucht.
Liebe Barbara Joost, leitende Oberärztin der psychiatrischen Klinik in Großumstadt, ich würde auch gerne jetzt zu dir sagen, komm gerne wieder. Und ich habe mich sehr wohl mit dir gefühlt und ich danke dir für das Fenster, was du im SR1 und HR3 Sonntagstalk für uns geöffnet hast. Und Akutstation Psychiatrie ist nochmal die Serie in der ARD Mediathek, die wir allen Hörer und Hörerinnen ans Herz legen wollen. Danke für deine Zeit heute.
Gerne.
Mit meiner Gesprächspartnerin Barbara Joost, da haben wir eine Reise in die Welt der Psychiatrie unternommen. Dabei unglaublich viel erfahren und eine Vorstellung jenseits von Klischees und Vorurteilen gewonnen. Vielleicht auch damit aufgeräumt. Für eure Neugier habe ich aber noch einen Podcast-Tipp. Da gibt's auch eine ganz andere Welt, nämlich die Welt der Tiere, der seltsamen Tiere. Weird Animals heißt der Podcast. Da geht's zum Beispiel um die blau-schwarze Honigbiene. Echt dicke, fette Brummer. Habt ihr vielleicht auch schon mal auf eurem Balkon gesehen. Oder den Kakapo, ein knuffiger Papagei, lebt in Neuseeland, kann aber dummerweise nicht fliegen. Dafür wird der Stein alt, 60 Jahre. Interessant und sehr, sehr unterhaltsam. Weird Animals, hört's euch an. In der ARD Audiothek.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.